Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Frank Schröder ist seit einem Jahrzehnt Großborstler. Bundesweit bekannt ist er als Eddie Kante, der ehemalige Bodyguard von Panikrocker Udo Lindenberg. Ihre gemeinsame Zeit ist aber lange vorbei. Heute ist Eddie Teil der Olivia-Jones-Familie. Auf seinen Rotlicht-Kiez-Touren erzählt er auch von seinem Rockerleben. Eddie ist authentisch, ehrlich. Ich musste so leben, um zu überleben. Ich entschuldige mich nicht dafür, aber ich bin auch nicht stolz darauf. Stolz bin ich auf das, was ich heute bin, sagt er. In dieser Podcast-Folge plaudern wir mit Eddie Kante über sein spannendes und manchmal auch verstörendes Leben. Und natürlich hat Eddie, alias Frank Schröder, im Gespräch mit Namensvetter Uwe Schröder auch verraten, warum er so gerne in Großborstel lebt. Viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert.
Ja, schön, dass du da bist, Eddie.
Hallo. Kante. Ja, freut mich auch.
Wir unterhalten uns heute über deine Zeit mit Udo Lindenberg. Du hast ja lange Jahre mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet.
Jahrzehnte.
Ich weiß eigentlich gar nicht was. Ich weiß nur, dass du in deiner Jugend totaler Lindenberg-Fan warst. Vielleicht fangen wir damit an. Was hat dich da infiziert? Wann hast du das erste Mal von Udo Lindenberg gehört?
Von meinem Cousin.
Von deinem Cousin? Wie alt warst du? Von meinem Cousin.
13, 14, sowas.
13, 14?
Irgendwas zwischen, ich dachte immer so grob geschätzt, zwischen 12 und 14.
12 und 14.
Habe ich mal wieder Scheiße gebaut. Muss ich so sagen, wie sie ist. Tante Hilde hat mir Stubenarrest gegeben. Damals gab es noch Stubenarrest, das war noch gar nicht gäbe.
Bei deiner Tante Hilde, oder wo war das? Oder bei den Eltern?
Hagen. Ich bin mit 10 Jahren bin ich weg von zu Hause.
Ach so, ja.
Bin ich abgehauen. Also abgehauen kann man das in dem Sinne auch nicht nennen. Weil, ja, ich muss es jetzt kurz anschneiden.
Mach das.
Mein Stiefvater, wenn der besoffen war, hat er mich immer verdroschen, tagelang im Keller gesperrt. So, und dann hat er mir den Arsch irgendwann mal so versohlt. Und zu meiner Zeit, muss ich dir nicht erklären, da gab es im Keller Kartoffeln, Kohle, Holz, Einmachgläser. So, und als Kind habe ich mich dann immer auf die Kohle gesetzt, weil ich gedacht habe, Kohle brennt, dann wird's warm. So, und irgendwann hat er mir den Arsch so offen geschlagen, da habe ich durch den Kohlenstaub eine Blutvergiftung gekriegt. Und so kam ich da raus. Ne? Und danach musste ich nie wieder dahin. Und dann bin ich bei meiner Tante groß geworden. Da musste ich, jetzt kann ich so darüber reden, damals wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Aber dann wurde ich zu den Ämtern geschleppt und das war das Jugendamt wahrscheinlich, so haben mich 1000 Fragen gefragt und dann brauchte ich auch nie wieder dahin.
Und dann wurdest du von deiner Tante Hilde erzogen und die hat dir dann wegen dieser Sache irgendwie Arrest gegeben?
Tante Hilde war immer schnell mit dem Kochlöffel. Wobei ich sagen musste, dass das war, ob Jürgen hat sie genauso geschluft gekriegt wie ich. Jürgen war ihr eigener Sohn, also mein Cousin. So, und egal, wer mies gebaut hat, dann kam der Kochlöffel, dann mussten wir aber immer im Stirn so lachen, weil das nicht weht hat. Und irgendwann war der Kochlöffel kaputt. Naja, und wie gesagt, und dann gab es Stuhlmarrest. Ne? Und dann kam Jürgen, der hatte sich gerade bald pompös geholt von Udo Lindenberg. Der hat gesagt, komm, hör dir mal deinen Song an. Und da war Cowboy-Rocker drauf. Gefiel mir total, der Song. Ja, und so bin ich auf Udo gekommen. Genau so bin ich auf Udo gekommen.
Das ist ja, er hat ja damals auch schon Deutsch gesungen, ne?
Er
hat ja,
war der Erste.
Es gab ja eine Phase, wo er Englisch gesungen hatte.
Ich glaube, wenn du jetzt so weit gehst, vor der Englischphase gab es auch eine holländische.
Ach so,
spricht er holländisch? Die SLP war holländisch.
Ach so, wusste ich nicht, ja. Nun gut, da warst du 14 und dann, wann hast du das erste Konzert gehört?
16.
Da warst du 16.
Weil ich muss sagen, eigentlich war Tante Hilde ganz schön streng. Aber das war halt so und dann hast du es so hingenommen. Da hast du auch gar nicht drüber nachgedacht. Tante Hilde war wirklich streng.
Aber in dem Buch beschreibst du sie eigentlich als
ein Glücksfall. Sie ist der Hammer. Ja. Sie war der Hammer, Punkt. Aber jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, sie war streng. Weil sie hat ja alles nur gemacht für meinen Schutz.
Ja.
Jetzt kann ich das so sagen. Früher, ich war beleidigt sofort, war wütend, geh in ein Zimmer so ungefähr. So und. Ich habe früh gehauen. Also ich habe früh die Leute verhauen, muss ich so sagen. Und Tante Hill hatte immer halt Panik dann, wenn ich mal weit weg bin. Und von Hagen bis nach Dortmund, ist das 10 Kilometer dann, wenn überhaupt. Und da war das erste Konzert.
Nochmal eine Sache. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir heißen beide Uwe Schröder. Du heißt Frank-Uwe Schröder und...
Frank-Uwe Axel.
Frank-Uwe Axel
Schröder. Aber, frag mich,
das aber ist seit, meine Frage ist, seit wann nannte man dich Eddie Kante?
Eddie gab es in der Schule als Spitznamen. Da wurde ich irgendwann Eddie genannt. Kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, warum. Das war halt so. Jeder hatte früher einen Spitznamen. Ich hatte halt Eddie. Ja, und Kante hat Udo mir gegeben. Weil damals war ich noch am Trainieren, jetzt sehe ich aus wie ein A, damals sah ich noch aus wie ein V.
Ja, so ist das dann ja,
ist nun mal so.
Und Kante, weil du
ja, weil ich so breit war.
Ja.
Genau, deswegen. Kante, Kante, Eddie Kante, dann sag mal, war der Name geboren.
Und das steht jetzt an deiner Tür, wenn ich da klingel? Steht da Kante oder steht da Schröder?
So wie als auch.
Ach so.
Weil der eine schreibt mich so an, der eine so. Und ich habe es auch schon gehabt, halt, wenn Eddie Kante, dann wurde das mitgenommen. So, oder irgendwann war man auch mit den Platten, ich hatte ja schon Plattenverträge, habe ich alles gehabt. Und dann, die Post ist wieder zurückgekommen, weil die haben das nicht gelesen und jetzt steht beides dran.
Ja.
Ich habe es auch im Ausweis stehen.
Mhm.
Künstlername.
Dann irgendwann habe ich gelesen, hattest du Udo in Hamburg besucht, da in, wo war das, Winterhude, an der Alster, in dieser berühmten Villa Harvesterhuder Weg, ne?
123a.
Ja. Und warst ganz überrascht, dass er dich eingeladen hat. Dass er dich eingelassen hat, das wollte ich sagen.
Richtig. Ja. Mhm. Da kam mir noch, da war ja, Marius war da noch oben.
Ja.
Der kam mir entgegen und da habe ich den für so eingebildet gehalten, weil der kam mir auf dem Flur entgegen, also im Hausflur. Ich ging hoch, er kam runter, ich sage, hallo Marius, der guckte mich an von oben bis unten. Und da hab ich wirklich gedacht, nicht gesagt, nur gedacht, ich denke, du Pisser, ich gehe jetzt nach Udo, was willst du von mir? So ungefähr.
Ja, Marius Müller-Westernhagen, der war da lange. Der lebt da, glaube ich, immer noch. Ne? Gut, und dann hast du dich mit Udo irgendwie unterhalten, ihr habt euch verstanden. Irgendwie war da eine Ebene.
Einfach so ganz labidares Gespräch, frag mich jetzt auch nicht mehr was.
Total
labidares Gespräch. Ich war weg, hin und weg, ich denke, da sitzt er, ich hab ne und so, was weiß ich. So, und dann irgendwann, wo er dann mal auf Tour war, da war er auch in Dortmund wieder. Und dann meinte er nur, da war ein Open-Air-Konzert. Und dann stand ich hinten an der Bühne. Und da, wie gesagt, da hatten wir auch schon telefoniert und wir kannten uns und. Und das Konzert war zu Ende und ich wollte eigentlich abhauen. Und dann kam so ein Typ an. So, ey, du bist ja der Bodyguard von Udo. Du sollst mal zu Udo kommen. Da habe ich nur so links, rechts mich umgeguckt. Ich sage, meinst du mich? Ja, wenn du Eddie bist. Ich sage, ich bin Eddie. Ja, dann geh doch mal zu Udo. Sagt er, du bist der Bodyguard, das hat Udo mir so aufgetragen. So, dann gehe ich zu dem Auto hin. So, dann ging die Scheibe runter hinten. Du, Eddie, kannst du nicht ein bisschen auf mich aufpassen?
Ach so.
Ich sage, ja klar. Ne? Oder hast du jetzt was anderes? Ich sage, ne. So, dann war er im Römischen Kaiser, in Dortmund war das ein Hotel. Und das war so das Anfangsstadium, sag ich mal. Ne? Da haben wir uns wirklich kennengelernt, dann haben wir nochmal gequatscht und. Und dann fing das eigentlich immer so erstmal an, wenn er mich gebraucht hat, hat er mich angerufen.
Mhm.
Und damals war Festnetz. Ne? Da gab es noch keine Handys
und, oder sonst. Und du hattest da wo gewohnt? In Dortmund?
In Hagen. In Hagen. Liverpool von Deutschland. Vor Udo war ich schon mit der Breiten zusammen. Also extra breit. Ne? Weil ich hatte wirklich vorher schon mit der Musikszene zu tun gehabt. Weil das war in Hagen so. Guck mal, Nena. Nena hat noch gekellnert. So.
Die kommt ja auch aus der Hagen.
Ja, der kann Humpes, Roland Kaiser, alle.
Und die sind alle irgendwie nach Hamburg gegangen und haben hier Platten aufgenommen. Ne? Das ist völlig verrückt.
Du kannst nichts werden in Hamburg. In Hagen. Das ist wie ein Hamsterrad. Das ist so. Und Nena zum Beispiel. Das ist auch so. Wir haben uns letztens noch darüber totgelacht. Wir kennen uns ja auch, logischerweise. Und der hatte die schon ihre erste Band, Stripes. Und dann rannte die da immer rum, hat gekellnert. Und ich werde Popstar. Ich sage, halt die Klappe, mach mal was zu trinken. Ja, aber sie hat es geschafft. Ja,
sie hat es geschafft.
Und ist nun mal so. Und das war halt damals so. Und ich habe leider, muss ich jetzt mal so sagen, ich will nicht sagen, ich bereue es, aber leider, es gab für mich entweder Rockertum oder Musiker.
Ja.
So, und da ich aber kein Instrument konnte, ich denke, was soll ich Musik? Hätte mir einer gesagt, ich werde Udo irgendwann so kennenlernen wie jetzt oder wie es gekommen ist, und welche hätte ich mich zu der Musik entschieden. Naja, so bin ich halt Rocker geworden.
Ja. Du hast dann für Udo so Sicherheitsaufgaben erledigt. Also, sprich, du bist neben ihm hergegangen.
Sein Bodyguard, ja.
Als kräftiger Mann, sodass da nichts so passieren kann. Aber Udo ist ja eigentlich eine zierliche Person. War es schon immer so zierlich? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Ne. Und ihm ging es darum, dass da kein Gedränge entsteht oder dass, wenn da aufdringliche Fans waren oder so, dass er ein bisschen Respekt war.
Er hat mir das mal gesagt. Was er klasse fand, wie ich rüberkam und was ihm schon sofort aufgefallen ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich sagte, darauf hast du geachtet? Nur Klo suchte.
Ah ja.
Der selber schluckt, achtet darauf, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Das fand ich schon wieder klasse.
Ja, er wusste ja, was das bedeutet. Also er war ja ziemlich weit unten mit dem Alkohol.
Naja, ich weiß es auch, deswegen habe ich nie angefangen.
Naja, aber dann war es ja so, dass du auch mit Udo die ganze private Zeit verbracht hast, ne?
Ja.
Also ihr habt da abgehangen, häufig auch im Atlantik-Hotel.
Das ist aber erst gekommen, wo ich dann hier nach Hamburg gezogen bin.
Ach so.
Vorher hat er mich immer nur angerufen, wenn er mich gebraucht hat. Oder wir waren auch so mal unterwegs und du hast keinen Bock mehr, Amiland und hältst mich und hast ihn nicht gesehen. Dann habe ich Udo angerufen und sagte, ja, komm auch nach Hamburg.
Ach so.
Und dann haben wir noch zusammen, bevor wir Atlantik haben, im Interconti gewohnt.
Mhm. In dem alten Interconti, ja.
Ja, was jetzt ist ja abgerissen jetzt mittlerweile. Ist ja, glaube ich, das erste 6-Sterne-Hotel hier in Deutschland. Jetzt ja.
Wenn nicht gar 7.
Ja, und so fing das dann alles an. So wurde das dann intensiver. Und dann habe ich praktisch, das ist jetzt keine Klage, ich wollte es ja so haben, habe ich mein Leben in die Ecke gestellt, habe Udo sein Leben gelebt mit.
Da warst du quasi ein Anhängsel, ne? Also du hast ja dann keine eigene Perspektive entwickelt.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mein Leben war Udo. Als jetzt, wo der Bruch kam, da kommen solche Gedanken auf. Vorher habe ich über sowas gar nicht nachgedacht.
Wie kam das zu dem Bruch?
Wegen dem Buch. Udo meinte, das schadet der Firma wegen meiner Vergangenheit. Da habe ich nur gesagt, ich sage, du spinnst doch. Ja, du kannst nicht schreiben, du hast Frauen. Ich sage, stopp. Ich sage, ich habe Ute Frauen. Ich sage, dazu stehe ich und so steht das im Buch. Ich sage, und im Buch, ich weiß nicht, welche Seite oder was. Ich sage, das ist auch genauso. Ich sage, und so meint das, Ute ist die einzige Frau, wenn sie mich sieht, kann sie mich anspucken, egal wann sie mich sieht. Ich sage, und wenn ich 70 bin. Ich sage, dann habe ich nur Dankeschön zu sagen. Ich sage, mehr sage ich dazu auch nicht. Ne? Ja, aber das kannst du nicht schreiben, du kannst doch nicht damit angeben. Ich sage, oh, du tickst du. Ich sage, wenn ich damit angebe, ich sage, ich habe einen Knüppel verdient.
Hat er das Buch gelesen oder kam das von
deinem Manager? Ich möchte meinen Arsch für verwettern, dass es bis heute nicht gelesen hat. Und jetzt nach den ganzen Jahren, das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her oder 9, möchte ich sagen, ich bin weggemobbt worden. Weil es ist nun mal so, Udo und ich, wir waren Firma Lindenberg. Und wir haben alles zusammen gemacht. Das Musical zum Beispiel, das haben wir zusammen gemacht. Das heißt, was glaubst du, wie wir im Atlantik saßen? Und konnten es nicht fassen. Es wird ein Musical über mich geschrieben. Ja, ich sage, Udo, müssen wir uns langsam mit abfinden, ja.
Wie war denn das, als dieser Bruch da war, hat er da eine neue Plattengesellschaft gehabt oder ist das die alte gewesen?
Nee, da war er schon bei Warner. Ich denke mal, ich habe oft zu oft Nein gesagt. Wenn ich zu allem Ja und Arm gesagt hätte, hätten wir nie Ruhe gehabt.
Der hat aber auch danach, also ich frage deswegen nach, er hing ein bisschen in seiner Karriere, hat immer Geld gemacht, hat auch immer Auftritte gehabt, aber es hing so ein bisschen. Und dann mit einmal hat er wieder einen Boom entwickelt, indem er mit anderen jüngeren Künstlern zusammengearbeitet hat.
Udo hat sich selber abgeschossen mit seinem Alkohol. Und dann hat er doch irgendwie die Kurve gekriegt, hat den richtigen Produzenten gefunden, mit dem er schon mal was produziert hatte, der jetzt aber mittlerweile auch schon verstorben ist. Und mit dem hat er dann 2008 das Album gemacht. Und ich weiß noch, wie heute, Andreas war wirklich der Einzige, der gedacht hat, das wird ein Nummer-1-Album. Und das wurde ein Nummer-1-Album. Und dann ging das los. Ne? Und das andere alles, das kam mit seiner Malerei. Weil Fakt ist, auch heutzutage verdienst du das Geld, was du früher verdient hast, was weiß ich, 60er, 70er, 80er, das ist vorbei. Kriegst du nirgendwo mehr. Durch die ganzen Streams, durchs ganze Runterladen und ach, was weiß ich.
Als der Bruch da war, was hast du dann gemacht?
Geheult wie ein Schlosshund. Erstmal. Ich konnte nichts machen. Und dann hatte die Realität mich wieder. Und dann musste der kleine Frank sich arbeitslos melden. So, und dann kam, was ich eigentlich auch nicht wollte, was ich auch so nie bedacht habe. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, hier so und so und so. Ja, ja, wir haben sie schon mal im Fernsehen gesehen, am Arbeitsamt, bla bla bla. Aber da brauchen wir von Herrn Lindenberg. Ja, und da ich aber selbst bis zu diesem Zeitpunkt dachte, ich wäre selbstständig gewesen. Ich habe mir Rechnungen geschrieben, war auch alles okay, auch mit den Steuern, gar kein Thema. Dann hieß das, ne, wir brauchen das und das. Naja, und Udo, seine Anwälte meinten, du brauchst das nicht. Ich sag, du brauchst das nicht. Ich sage, okay, dann nehme ich mir auch einen Anwalt. Und dann mussten wir Udo verklagen, damit ich mich überhaupt arbeitslos melden kann. Dann hat er aber solche Wogen geschlagen, ja, bis es irgendwann mal auf der Titelseite stand.
Ja, ja, das war der, das ging ja dann durch die Zeitung. Sprich, du brauchtest irgendwie einen Nachweis, dass du sozialversicherungspflichtig gearbeitet hast. Sonst
ja,
kriegst
ja,
du kein Geld vom Arbeitsamt.
Ja, ja. Ne? A, das und B, und das wusste Udo, wir hatten beide keine Ahnung davon. Mhm. Wir haben beide vom Arbeitsgericht erstmal erfahren, dass ich nie selbstständig war. Weil selbstständig bin ich, wenn ich für mehrere Leute arbeite. Da ich aber nur für Udo immer gearbeitet habe, war ich angestellt. Ob er wollte oder nicht. So, bums. Deswegen kriege ich ja jetzt auch noch eine gute Rente.
Nun gut, aber dann hast du dich arbeitslos gemeldet. Was hast du dann gemacht?
Dann habe ich erstmal abgehangen. Und den ersten Anruf, den ich gekriegt habe, war von Olivia. War wirklich von Olivia.
Ach. Aber ich hatte dich getroffen, da hast du gesagt, du machst eine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft.
Das war jetzt. Das habe ich doch jetzt erst gemacht, vor 2 Jahren.
Genau, da hatten wir uns getroffen.
Ja. Ja, die habe ich da gemacht.
Ja. Aber,
so, werde ich da mal wieder
aber bei Olivia ist ja keine Sicherheitsfachkraft.
Nee, die Touren.
Ja, ich weiß.
Ne?
Und das machst du jetzt auch.
Und das mache ich nicht. Besser kannst du nicht verdienen. Ich verdiene das Doppelte wie bei Udo. Das Dreifache bald.
Das heißt also, du holst da irgendwie so einen Touristenbus ab und ihr
marschiert. Nein. Also ich kann mich buchen. Kannst googeln.
Ja.
Gehst da rein, Eddie Kante Rotlichttour.
Mhm.
Und dann, das läuft ja über Olivia.
Ja.
Und dann bis zu 30 Leuten. Und dann geht das Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist mehr als super.
Und,
da wurde ich aber auch schön ins kalte Wasser gestoßen, muss ich mir dabei sagen.
Das muss man vorbereiten. Man muss ja was zu erzählen haben, ne?
Ums Erzählen. Quatschen kann ich.
Ja.
Aber das Dingen ist, und auch ich war 34 Jahre mit Udo zusammen, so, aber ich stand hinter Udo. Klar musste ich das ein oder andere Mal ein Interview geben. Das war es aber auch. Mhm. Ansonsten war Udo da vorne und nicht ich. Sondern sollte ich vorne stehen und ich sollte den Leuten einen erzählen. Ich sagte, ihr bekloppt, das kriege ich nicht hin, da bin ich noch kein Hinterzähler. Doch, das bist du, das weißt du nur noch nicht. Dann haben wir irgendwie 3-4 Wochen geprobt, geübt im Büro und haben die mir so Text gegeben, so, was ich so ungefähr erzählen könnte oder wie das aussehen könnte und. Und ich auch noch am Machen, am Tun und irgendwann kam ein Anruf, ja Eddie, Freitag hast du deine erste Tour. Ich sage, wie, warte mal, Moment. Nee, die haben ja schon gebucht. Ich sage, seid ihr verrückt? Ja, und so ging das los.
Also da wird man gebucht, aber das sind doch in der Regel Touristen, die das machen.
Ja, klar sind das Touristen.
Ja. Also die kommen vorbei und wollen die anrüchige Reeperbahn kennenlernen.
Die
schmuddeligen Ecken.
Ganz genau.
Die wollen
die anrüchige Reeperbahn kennenlernen. Der eine ist zufrieden, der andere ist enttäuscht.
Warum enttäuscht?
Ja, die Reeperbahn ist nicht mehr das, was sie mal war. Es ist nun mal so. Also ich sage selber, das wird immer mehr und mehr Ballermann für Arme. Und das ganz Schlimme, was ich finde, in den ganzen letzten Jahren ist der Respekt und die Ehre verloren gegangen. Das heißt, je jünger das Volk wird, je besoffener, desto größer wird die Klappe. Ne? Oder das Schlimmste, was ich erzählen kann, also für mich das Schlimmste, wenn da so irgendwie so 5, 6 Jugendliche stehen, lass die mal zwischen 20, 25 stehen. Ich komme mit meinen 30 Leuten daher, so, und dann sehe ich nur, dass da. Ich dachte, die verhauen den. Da liegt einer am Boden so und die machen Fotos. Ich sage, Leute, seid ihr bescheuert? Ich sage, hebt den nochmal im Tau. Ich sage, was soll das denn? Nö, ist schon alles in Ordnung. Ist unser Kumpel. Setzen wir gleich in Facebook. Ich denke, was für eine Welt haben wir denn? Da bin ich bald umgefallen. Da konnte ich sogar schon nichts mehr sagen. Da fotografieren die den besoffen, wie er da liegt, auf dem Boden und setzen das bei Facebook rein. Ja, wenn du solche Kumpels hast, brauchst du keine Feinde mehr. Ne? Das war echt das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ne? Naja, oder was auch schlimm ist, wenn wir jetzt schon mal bei den Touren sind, oder für mich schlimm, dann hast du so einen Trupp, lässt auch deine Sprüche und. Dann guckst du in 30 Gesichter. Dann sagst du noch dreimal ficken, dann kriegen sie alle noch einen roten Korb. Ich denke, lieber Gott, lass die Tour schnell zu Ende sein. Dann frage ich mich, warum sie so eine Tour buchen. Und vor allem die Tour heißt ja Eddie Kantes Rotlicht-Tour.
Hm? Die haben dann irgendwas anderes erwartet. Ich weiß nicht was. Also.
Ja, aber ich komme auf den Kiez, also sprich auf der Reeperbahn. Davon hat jeder schon mal irgendwann irgendwie was gehört, egal was. So, dann melde ich mich an, Eddie Kantes Rotlicht-Tour. So, und wenn dann dreimal von Ficken geredet wird, da kann ich doch keinen roten Kopf kriegen.
Und geht ihr denn auch über die Herbertstraße? Wahrscheinlich nicht.
Nein,
ne?
Das geht dann vor nicht. Der Herbertstraße, da erzähle ich was zu.
Und gehen die, so dann da, gehen die dann in die Herbertstraße oder gehen die da einmal durch?
Nein, ja, dürfen wir nicht.
Nee.
Ist ja kein Zoo. Dann sagen die Frauen ganz klar, ist kein Zoo, ein Bomber, und verstehe ich auch.
Oder so durch die Kneipen zur Ritze, diese Boxerkneipe.
Haben wir gemacht oder habe ich gemacht, solange Hanne noch lebte, weil mit Hanne bin ich super ausgekommen. Nur jetzt wollen sie Eintritt dafür haben. Und dann gab es auch in der Ritze immer ein Schnäpschen. Und jetzt wollen sie auch, weiß ich, einen Fünfer für so ein Schnäpschen haben oder was. Und dann haben wir gesagt, nee, stopp, machen wir nicht mehr. Und das wurde auch zu voll.
Ja, wo geht ihr denn zum Beispiel hin? Ich kann mir das schlecht vorstellen, weil ich...
Also meine Tour geht los, große Freiheit. Dann hat Olivia zwei SM-Keller, aber nur noch zum Gucken. Ne, also manche sagen Museum, aber Museum, das hört sich dann wieder so alt an. Ne, sind einfach die eingerichtet, wie es mal war. Es gibt weiße SM, es gibt die schwarze SM. Darüber erzähle ich dann, muss ich mir auch alles anlesen. Dann gehe ich weiter Hans-Albers-Platz. Dann erzähle ich über Hänschen was, über das Denkmal. Weil wo es das Denkmal gab, da war ich ja dabei. Das hat ja Jörg Immendorf hat das ja gestiftet. Und Jörg hat ja noch richtig Stress gemacht. Da habe ich immer gesagt, Jörg, ich sag, ruf die an. Weil das, was jetzt da steht, ist nicht das Originaldenkmal. Das Original steht in Düsseldorf, also da, wo Jörg herkam. Irgendwo im Hafen. Weil irgendwas passte ihm nicht und dann hat er das bei einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt und der Hamburger wusste gar nicht, wo das Denkmal auf einmal ist.
Wie heißt noch die Kneipe da an der Ecke, wo so wunderbare Bilder drin sind von Martin Kippenburger und also...
Meinst du es La Paloma?
La Paloma, genau.
Das hat Jörg mal gekauft.
Ja, ich weiß. Und da waren seine ganzen Künstlerfreunde, haben dort Bilder hinterlassen.
Nein, das war das, wo Jörg das hatte, aber Jörg hat es eigentlich gekauft. Bei Hans Albers hat, das weiß ich aber von Jörg, der hatte dasselbe gemacht. Und immer wurde, Hans Albers war einer der ersten Schauspieler, die über die Grenzen Hamburgs hinausging, berühmt wurde. Ne? Und jeder Schauspielerkollege, der kam, der hat irgendwas mitgebracht und das hing dann an der Wand. Und als Jörg das kaufte, und der hat das wirklich nur aus diesem Grunde gekauft, da war nichts mehr an der Wand. So, logischerweise fragst du die Stadt. Und die Stadt wusste, ach, ist das weg? Da hang doch gar nichts. Ja, was willst du dann dagegen machen? Da hat das ja, glaube ich, ein, zwei Jahre gemacht, dann hat das aber auch wieder abgegeben.
Das war die wilde Zeit damals, das ist schon ein bisschen her. Ihr geht dann vom Hans-Albers-Platz weiter, wohin?
Hans-Albers-Platz, Herbertstraße.
Ja.
Dann erzähle ich über der Herbert, also gegenüber stehe ich. Weil ich stelle mich auch nicht davor, das macht man auch nicht. So, dann erzähle ich über die Herbertstraße, dann ja, die Kneipe von Hells Angels, Azaz Place. Erzähle was über die Rot-Weißen und dann gehen wir runter zum Spielbubenplatz. Spielbubenplatz stehen wir dann an der Davidstraße. Im Hintergrund habe ich dann immer Spielbubenplatz. Links an Davidwach und die ganzen Theater. Und das ist ja auch die Straße, die da hochgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nennt man ja die Theatermeile des Nordens. Weil da wirklich
das hat sich dazu entwickelt, ja.
Weil da ein Theater, ja, dann erzähle ich darüber, erzähle was über die Davidwache, dann St. Pauli-Theater, stand ich ja selber schon auf der Bühne. Das erzähle ich natürlich auch, vor allem mit Ulrich Tukur, also nicht mit irgendeinem. Schon mal was gehört? Lott von Barmbek?
Ja, sicher.
Ja, und das haben wir aufgeführt. Den gab es in den 20er. Ulrich war Lott von Barmbek Und ich habe ein Bandmitglied gespielt, ich war Schlachter Karl. Ja, das würde ich auch sofort nochmal. Das war so klasse Theater spielen, das war der Hammer.
Und war das mit Musik?
Nee, das war Theater.
Richtig Theater spielen. Ja, weil Ulrich Tucker lässt das sich ja meistens nicht
nehmen. Zum Schluss, wir haben, 2 Lieder musste ich auswendig lernen. Tüdelband.
Naja, das war nicht so schwer.
Und noch eins. Weiß ich jetzt aber nicht. Fällt mir jetzt so schnell leider nicht mehr ein.
Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, was hat dich eigentlich nach Großborstel verschlagen?
Der Fußboden von der Wohnung. Ich habe mir die Wohnung angeguckt. Der Fußboden leuchtete goldgelb, weil die Sonne schien. Den kann man geil nehmen. Fertig. Naja, und jetzt bin ich hier schon 12 Jahre, oder was?
Ja.
Ich habe ja kurzfristig auch auf dem Kiez gewohnt.
Ja.
Bei Hotel, das war nichts für mich.
Hotel Hongkong oder?
Nee, über Docks.
Über was?
Über die Docks.
Ach so.
Aber das war nichts für mich. Ich sage immer, oder wenn ich das einen erklären muss, wenn du nicht einschlafen kannst, weil du noch kein Tatütata gehört hast, dann wird es Zeit, dass du da wegziehst. Und so habe ich das immer erklärt. Ja, und das hat mich nach Großborstel dann gebracht. Ne? Bereue ich auch bis jetzt noch nicht.
Bereust du nicht?
Ne.
Was hast du mit dem Stadtteil zu tun?
Was ich mit dem Stadtteil zu tun habe?
Kennst du Leute hier?
Ja, meinen Nachbarn gegenüber.
Ja.
Ja.
Bendix.
Ich frage den jetzt wieder aus.
Bendix heißt er.
Ja?
Ja, ist Bendix.
Der auch, oder hat er mal gemacht, Weihnachten immer den
Glühwein raus. Bendix.
Ja.
Mhm. Also das ist ja schon
mal. Mit dem halte ich auch ganz oft ein Schwätzchen.
Ja, das macht er so.
Ja. Der ist ja nur am Wirbeln. Wenn ich morgens, also für mich morgens, so zwischen 11, 12 Uhr aufstehe, dann rennt der da schon mit einem Laub am Haken oder am
Sägen. Ja, ist auch alles ordentlich dort.
Irgendwas macht der immer.
Mhm.
Aber angenehmer Geselle, also ich komme super mit ihm klar. Ne? Und sonst hast du, bei mir im Haus, da ziehen sie ein und aus, so jedes Jahr 3-mal.
Ja.
Ne, das ist ein schönes Wohnen. Vor allem ist das für mich, wenn du jedes Wochenende Kiez hast, jede Woche nur noch laut, ein bisschen, das ist wie ein kleiner Orgasmus dann.
Ne? Also arbeitest du 3 Tage die Woche auf dem Kiez?
Ja.
Und dann nach Großborstel zum Ausruhen?
Ja. Ja. Ja, oder jetzt kommen Gott sei Dank wieder auch mal ein paar Drehbücher.
Drehbücher?
Ja, Schauspielerei mache ich auch noch.
Ja.
Habe ich auch schon einiges gemacht. Tatort.
Mhm.
Dann Großstadtrevier sowieso, Soko Wismar, Soko Köln, sowas alles.
Sag mal, hast du mit Udo Lindenberg dann noch jetzt Kontakt?
Leider nein. Ich versuche jetzt wieder Kontakt aufzunehmen und ich sage aber auch gleich, ich habe keinen Bock, ihn wieder zu verklagen, will ich gar nicht.
Nee, warum sollst du ihn verklagen?
Weil wir sind beide erwachsene Leute und das muss ich ja wohl so regeln lassen.
Also, na gut, also ich dachte, ihr hättet schon längst eine Einigung getroffen.
Leider nicht. Ja. Das geht mir auch noch an den Nieren.
Ja. Naja, das sind ja Jahrzehnte deines Lebens, ne? Das ist klar. Das wird die Udo auch an ihn gehen, ist ja klar.
Das sage ich nach wie vor. Udo war mein Ziehvater. Er will das zwar nie hören, das weiß ich, aber es war nun mal so. Bevor ich zu Udo kam, weil das ist im Endeffekt steht das ja da im Buch.
Mhm.
Mich hat keiner mit den Zangen angepackt. Verständlicherweise, weil ich habe hier alle verdroschen. Und das, was ich haben wollte, habe ich weggenommen. So muss man das mal sehen. Ich habe nicht gefragt, kann ich haben, sondern ich habe weggenommen. Ich sag, ja, und wenn sie laut gemacht haben, rums und fertig.
Hast du ja auch für bezahlt, ne?
Ja.
Das kann man so sagen.
Ja.
Und wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du anders machen?
Rede ich nicht drüber. Hätte meine Oma einen Sack, wär's mein Opa.
Bitte?
Nein, ich weiß, das ist ein doofer Spruch. Ich sage, über sowas mache ich mir keine Gedanken.
Ja.
Und hätte, wenn, ich sage ja, wenn, ich hatte damals die Entscheidung, wo ich gesagt habe, das bereue ich. Wirst du Rocker oder wirst du Musiker? Hätte mir einer gesagt, dass das mit Udo mal so weit geht, wäre ich Musiker geworden. Weil da war ich schon mit Musikern oder mit der Musikszene verbunden. Und der zweite Fehler in meinem Leben, was ich jetzt so sagen kann, den ich gemacht habe, ich war bei der Bundeswehr, hier in Hamburg Grundausbildung und dann war ich bei der Luftwaffe. Und dann sollte ich auch 8 oder 12 Jahre machen. Naja, 19, da habe ich so gemacht, aber nicht gesagt. So, und da wollten die mich zum Fahrschullehrer ausbilden. Und damals hast du noch richtiges Geld gekriegt, wenn du durchfasst. Da hätte ich mir keinen Kredit auf. Also das waren meine beiden Fehlentscheidungen in meinem Leben, wenn man das so sagen kann. Alles andere ist, wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn. Das ist es. Und deswegen sage ich manchmal keine Gedanken drüber.
Du hast ja hier ein wunderbares Buch. Eddie Kante, In meinem Herzen kocht das Blut, ein Leben auf der Kante.
Das ist ein Ausdruck aus meinem Titel übrigens, ja.
Ja.
Nicht, ach so, darf ich mal eben?
Bitte.
Weil ich sage mir ganz vieles schönes Gedicht, das ist kein Gedicht, das ist schlicht und einfach ein Text, weil ich habe ja auch getextet. Und, das ist meine Kindheit, das ist also kein Gedicht. Ne? Was hier ist, wo ist denn das? Ist das jetzt ganz draußen? Nee, nee, da. Die Arme meiner Mutter waren aus Gewalt. Das ist meine Jugend, so bin ich groß geworden. Und den gibt's auf der B-Seite von Mama, genau.
Ein hochinteressantes Buch, wenn wir ein bisschen Promotion dafür machen dürfen.
Ja, gerne, sehr, sehr gerne.
Wir sind soweit durch mit unserem kleinen Interview.
Schön war's, danke, danke. Groß Borstel, ich find's geil hier. Hier ist es noch schön grün. Ich bin auch schon an der Tab, gehe ich ganz oft, weil meine Freundin, die hat ja einen Hund, dann gehen wir jetzt ganz oft spazieren. Ich lerne Sachen auf einmal kennen, gebe ich ja auch zu. Da war ich in den ganzen 10 Jahren noch nicht. Ja. Aber mit Mühe kommst du da hin. Ist schön hier zu leben. Ich möchte auch keine Werbung machen, wir haben genug Leute hier.
Ich sage nochmal herzlichen Dank, Eddie, dass du gekommen bist und dass du bereit warst zu dem Interview. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de